Hinter einem Baum stehend beobachtete er eine Gruppe von Spinnen und in der lautlosen Stille des Waldes entdeckte er, dass diese widerwärtigen Geschöpfe miteinander sprachen.
Das war ein scharfer Blick. Aber der war die Sache wert. Sie haben ohne Frage ein ekelhaftiges Fell. Aber ich bitte, es ist Ihnen ein guter Saftring.
Klar, die schmecken gut, wenn sie ein bisschen abgehangen sind.
Lasst sie nicht zu lange hängen. Sie sind nicht so fett, wie sie sein sollten. Ich glaube, sie haben in letzter Zeit nichts zu fressen bekommen.
Tötet sie, sag ich euch. Tötet sie gleich und hängt sie danach noch eine Weile auf.
Sie sind jetzt garantiert tot.
Das sind sie nicht. Ich sah den einen eben noch strampeln. Sie kommen gerade zu sich, würde ich sagen, nach einem wunderbaren Schlaf. Ich werde es euch zeigen.
Damit rannte die fette Spinne ein Tau entlang, bis sie zu einem Dutzend Bündeln gelangte. Sie hingen in einer Reihe von einem hohen Ast herab. Bilbo war entsetzt, als er sie so zum ersten Mal im Dämmerschatten baumeln sah. Aus manchen Bündeln ragte ein Zwergenfuß heraus, oder hier und da kam eine Nasenspitze, ein Endchen Bart oder der Zipfel einer Kapuze zum Vorschein. Bilbo erkannte, dass er jetzt etwas unternehmen musste. Er konnte nicht zu den Bestien hinauf und Pfeil und Bogen hatte er auch nicht bei sich. Aber er war ein ausgezeichneter Kieselsteinschütze. Und es dauerte nicht lange, da hatte er einen hübschen, glatten, runden Kiesel gefunden, der angenehm in der Hand lag. Während er weitere Steine auflas, hatte die Spinne Bombur erreicht, dem das letzte Stündlein geschlagen hatte. Im selben Augenblick aber warf Bilbo. Der Stein schlug der Spinne platt auf den Kopf und sie fiel bewusstlos vom Baum, patschte auf die Erde und all ihre Beine waren ineinander verwickelt. Der nächste Stein pfiff durch ein dickes Netz, zerriss die Fäden und traf die Spinne, die in der Mitte saß. Ein Schlag und sie war tot. Aber dann gab es Bewegung in der Spinnenkolonie und die Zwerge wurden darüber fast vergessen. Den Hobbit konnten die Spinnen zwar nicht sehen, aber sie erfassten sehr gut die Richtung, aus der die Steine kamen. Blitzschnell rannten und schwangen sie sich auf Bilbo zu, wobei sie ihre Fäden nach allen Seiten auswarfen, bis die Luft von fliegenden Schlingen erfüllt schien. Bilbo rannte zu einem anderen Platz. Es kam ihm der Gedanke, dass er die wütenden Spinnen weiter weg von den Zwergen locken sollte, soweit er konnte. Er musste sie neugierig, rasend und verrückt machen. Er tanzte um die Bäume und fing an, ein Lied zu singen.
Alte fette Spinne, spinn dich ein im Baum. Alte fette Spinne, siehst mich nicht im Traum. Atterkopf, Atterkopf, hast du keine Faden, fällst du aus dem Baum.
Das war vielleicht nicht besonders schön, aber schließlich musste er bedenken, dass er ganz allein dichtete und noch dazu in einem sehr unangenehmen Augenblick. Indessen er erreichte, was er wollte. Er sang und stampfte und warf noch ein paar weitere Steine. Da waren praktisch fast alle Spinnen hinter ihm her. Sie waren schrecklich wütend. Ganz abgesehen von den Steinen hat keine Spinne es gern, wenn sie Atterkopp genannt wird. Und faule Tratsche ist natürlich eine Beleidigung, die sich niemand gefallen lässt. Bilbo hastete zu einem anderen Platz. Aber mehrere Spinnen waren zu allen erdenklichen Stellen der Lichtung gerannt, in der sie hausten, und spannten eifrig kreuz und quer Sperren zwischen die Baumstämme. Sehr bald würde der Hobbit in ein undurchdringliches Netz geraten, das war jedenfalls die Absicht. Bilbo stand in der Mitte der umherjagenden und spinnenden Riesenachtfüßler. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und sang ein neues Lied.
Die ganze lahme Lümmelei wirft Netze aus, mich zu fangen. Einen besseren Braten findet ihr nicht, doch müsst ihr mich erst erlangen. Reißt doch die blöden Augen auf, ihr fetten und faulen Gesellen. Doch wer den Fitzenkerl fangen will, der muss es geschickt anstellen.
Da kam die ganze Gesellschaft auf den Boden und in den Ästen hinter dem Hobbit hergerast. Haarige, zuckende Beine, Beißscheren und schnappende Spinnenmäuler, Augen, die vor schäumender Wut brannten. Sie folgten ihm in den Wald, so tief Bilbo es eben wagte. Dann stahl er sich, stiller als eine Maus, zurück. Seine nächste Aufgabe war es, die Zwerge zu befreien, bevor die Spinnen die Verfolgung aufgaben und zurückkehrten. Glücklicherweise hatte eine Spinne im Baum ein Seil hängen lassen. Bilbo kletterte daran hinauf, schob sich den Ast entlang, an dem jetzt die bejammernswerten Zwerge wie reifes Obst tanzten und baumelten, und erreichte das erste Bündel. Er zog es auf den Ast und durchschnitt die Verschnürung mit seinem Elbendolch.
Fili!
Philly kam zum Vorschein und der tat dann sein Bestes, Bilbo zu helfen, einen nach dem anderen hochzuziehen und freizusäbeln.
Runter, kommt runter, schnell! Ihr werdet sonst wieder eingesponnen!
Bilbo sah, wie die Spinnen wieder zurückkehrten. Da kamen aber die Zwerge schon herunter, kletternd, springend und plumpsend. Und Bilbo tanzte um sie herum und schwang seinen Dolch. Hunderte von wütenden Spinnen glotzten sie von allen Seiten an. Es sah ziemlich hoffnungslos aus. Am Ende fiel Bilbo kein anderer Plan ein, als die Zwerge in das Geheimnis des Ringes, der ihn unsichtbar machte, einzuweihen. Es gefiel ihm gar nicht, aber etwas anderes blieb ihm nicht übrig.
Ich verschwinde jetzt. Ich ziehe die Spinnen hinter mir her, wenn ich kann. Und ihr müsst zusammenbleiben und euch in der entgegengesetzten Richtung davon machen. Hier links, das ist etwa die Seite, wo wir zuletzt die Elbenfeuer sahen.
Die Spinnen zogen ihren Kreis immer enger. Rasch steckte er den Ring an und zum größten Erstaunen der Zwerge verschwand er.
Siehst mich nicht im Traum. Atterkopp, Atterkopp, hast du keine Faden, fällst du aus dem Baum.
Atterkopp machte die Spinnen so böse, dass sie ihren Verstand verloren. Sie rannten der Stimme nach. Dann führte Balin, der Bilbos Plan begriffen hatte, einen Angriff. Die Zwerge drängten sich zu einem Haufen zusammen und mit einem wahren Hagelschauer von Steinen trieben sie die Spinnen nach links und brachen durch die Netze. Hinter ihnen war es plötzlich ganz ruhig geworden. Mit der verzweifelten Hoffnung, dass Bilbo sich bloß nicht einfangen ließ, rannten sie weiter, bis sie an den Rand eines jener Kreise gelangten, in denen die Elbenfeuer gebrannt hatten. Es schien, als ob ein freundlicher Zauber an solchen Plätzen wohnte, den die Spinnen nicht mochten. Jedenfalls war das Licht hier frischer grün, das Laubdach weniger dicht und bedrohlich, und sie hatten endlich die Möglichkeit, zu rasten und Atem zu schöpfen.
»Hallo, da bin ich«,
sagte plötzlich Mr. Beutlin, nahm seinen Ring ab und stand mitten unter ihnen. Bewundert. Und dann ging die Fragerei los, die Geschichte mit dem Unsichtbarwerden. Dass sie nun die Wahrheit über sein Verschwinden erfuhren, minderte ihre Wertschätzung Bilbos in keiner Weise. Sie erkannten, dass er sowohl Verstand als auch Glück hatte und obendrein einen Zauberring, was allen zusammen sehr nützlich war. Sie lobten ihn in der Tat so sehr, dass Bilbo schon glaubte, irgendwie müsse doch wirklich etwas von einem kühnen Abenteurer an ihm sein. Er würde sich jedoch unvergleichlich kühner vorgekommen sein, wenn es jetzt etwas zu essen gegeben hätte. Aber es gab nichts, rein gar nichts. Und nach einer Weile wurden sie alle wieder still und die Augen fielen ihnen zu. Ganz plötzlich öffnete Dwalin ein Auge und blickte sie der Reihe nach an.
Wo ist Dorin?
Was?
Dorin?
Wieso, wo ist Dorin?
Dorin! Dorin! Zähle mal.
13!
Thorin ist weg.
Sie erschraken. Wo war Thorin? War es Zauberei? Oder war er in die Fänge finsterer Ungeheuer geraten? Sie hockten, Schauer auf dem Rücken, verloren im Wald. Und als der Abend in schwarze Nacht überging, fiel einer nach dem anderen in schweren Schlaf, voll schauriger Träume. Am nächsten Tag machten Bilbo und die Zwerge eine letzte, verzweifelte Anstrengung, einen Weg hinauszufinden, ehe sie vor Hunger und Durst umkamen. Sie standen auf und taumelten in die Richtung, die 8 von 13 für diejenige hielten, in der ihr Pfad lag. Aber sie fanden nie heraus, ob sie recht hatten. Als der blasse Waldestag wieder von tiefschwarzer Nacht abgelöst wurde, da sprang plötzlich ringsum ein Lichtschein von vielen Fackeln wie hunderte von roten Sternen auf. Waldelben mit Bogen und Pfeil rannten auf sie zu und geboten den Zwergen Halt. An einen Kampf dachten die in ihrem Zustand gar nicht erst. Sie waren sogar froh, dass sie gefangen genommen wurden. Bilbo aber hatte noch schnell seinen Ring anstecken können.
Erst mal gucken, was die wollen.
Nun sind Waldelben alles andere als ein hinterhältiges Volk. Wenn sie einen Fehler haben, so ist es ihr ausgesprochenes Misstrauen gegen Fremde. Darin unterschieden sie sich von den Hochelben des Westens, die Bilbo ja bereits kannte. Sie waren also etwas gefährlicher als sie und auch nicht so weise. Aber es waren und blieben Elben. Und Elben sind gute Wesen. Das merkte man schon an dem Gesang, mit dem sie ihre Gefangenen begleiteten.
Da haben wir endlich gefangen, was unser Fest so gestört. Doch wird dafür keiner gehangen, weil das sich bei uns nicht gehört.
In einer großen Höhle, einige Meilen vor dem Ostrand des Nachtwaldes, lebte zur Zeit unserer Geschichte ihr größter König. Vor ihren hohen Steintoren floss ein Strom hinaus in die Sümpfe, die sich am Fuß der Waldeshöhlen ausbreiteten. Die Untertanen des Königs lebten und jagten meistens in den offenen Wäldern. Draußen besaßen sie Hütten auf der Erde und in den Zweigen. Ihre Lieblingsbäume waren Buchen. Die Königshöhle indessen diente als Palast, feste Schatzkammer und in Kriegszeiten dem Volk als Festung. Als die großen Torflügel zur Königshöhle ins Schloss fielen, war der unsichtbare Mr. Beutlin gerade noch hinter den letzten Elben hereingesprungen. Die Gänge im Innern waren von rotem Fackellicht erhellt. Sie waren anders beschaffen als die Stollen der Orks. Sie waren schmaler, lagen weniger tief unter der Erde und es wehte ein reiner Luftstrom darin. In einer großen Halle, deren Pfeiler aus Fels gehauen waren, saß der Elbenkönig auf einem reich geschnitzten Stuhl. Auf seinem Haupt trug er eine Krone aus Beeren und rotem Laub, denn der Herbst war gekommen. Im Frühling trug er eine Waldblumenkrone. In seiner Hand hielt er ein geschnitztes Eichenzepter. Die Gefangenen wurden vor ihn geführt, und obgleich er sie grimmig anblickte, gab er seinen Leuten ein Zeichen, die Fesseln zu lösen. Die Zwerge sahen ihm sehr elend aus.
Außerdem brauchen sie hier drinnen keine Fesseln,
sagte er.
Durch den Zauber unserer Tore kann keiner entkommen, der einmal hier hereingebracht worden ist. Wer spricht für euch?
Ich jetzt,
sagte Balin, denn er war jetzt der Älteste unter ihnen.
Warum jetzt?
Wir haben, o König, unseren teuren Thorin Eichenschild verloren. Wir wissen nicht recht, ob er noch im Wald...
Warum habt ihr dreimal mein Volk beim Fest im Wald angegriffen?
Fragte der Elbenkönig schnell.
Wir haben euer Volk nicht angegriffen, o König. Wir kamen als Bettler, weil wir elenden Hunger hatten.
Was hattet ihr im Wald zu schaffen?
Essen und Trinken suchen, denn wir hatten Hunger.
Aber was führte euch in den Wald hinein?
Schweigen. Balin wollte kein Wort mehr sagen. Er hatte wohl von der Vorliebe der Waldelbenkönige für Schätze gehört und nun fürchtete er, dass sie ihren Schatz mit ihm teilen müssten, wenn sie ihn erst hätten.
Wie ihr wollt,
sagte der König.
Führt sie fort und setzt sie hinter Schloss und Riegel, bis sie bereit sind, die Wahrheit zu sagen. Und selbst wenn sie 100 Jahre dazu brauchen.
Was haben wir denn verbrochen, o König? Ist es ein Verbrechen, wenn man sich im Wald verirrt, hungrig und durstig ist und von den Spinnen überfallen wird? Sind die Spinnen eure Haustiere oder Schoßhündchen, dass ihr wütend werdet, wenn ein paar von ihnen umgekommen sind?
Es ist ein Verbrechen, ohne meine Erlaubnis in meinem Reich herumzustromern. Habt ihr vergessen, wo ihr wart? Habt ihr nicht den Weg benutzt, den mein Volk geschlagen hat? Habt ihr meine Leute nicht dreimal im Wald verfolgt und belästigt? Habt ihr nicht die Spinnen erst mit eurem Geschrei und Getobe aufgebracht? Nach all diesen Friedensbrüchen habe ich wohl ein Recht zu wissen, was euch hierher führt. Und wenn ihr es mir jetzt nicht sagen wollt, halte ich euch gefangen, bis ihr Sitte und Anstand gelernt habt.
Und dann befahl der Waldelbenkönig, jeden Zwerg in eine Einzelzelle zu sperren und jedem Essen und Trinken zu geben. Der arme Mr. Beutlin. Das mit dem Essen und Trinken war für ihn das geringste Problem, denn seine Unsichtbarkeit machte ihn darin sehr beweglich. Aber ihm wurde bald klar, dass wenn jetzt überhaupt noch etwas getan werden konnte, es ganz allein von Mr. Beutlin getan werden musste. Es gelang ihm, nachdem er sich 1 oder 2 Wochen im Verborgenen herumgedrückt, die Wachen beobachtet, ihnen nachgespürt und jeden sich bietenden Glücksfall wahrgenommen hatte, herauszufinden, wo jeder Zwerg gefangen saß. Und nach einer Weile kannte er auch die Wege dorthin sehr gut. Ja, und eines Tages, als er einige Wachen belauschte, hörte er, dass noch ein anderer Zwerg im Gefängnis saß, und zwar an einem besonders tiefen Platz.
Thorin,
dachte er sofort.
Das muss Thorin sein.
Und er schlug sich so schnell er konnte.
Nein, nicht so schnell. Du bist unsichtbar, aber nicht unhörbar.
An den Wachen vorbei ins tiefste Verlies, erreichte auf den Zehenspitzen gerade das Schlüsselloch und rief leise.
Psst. Hallo.
Ja.
Thorin Eichenschild.
Wer ruft mich?
Mr. Bilbo Unsichtbar Beutlin.
Wer?
Mr. Beutlin.
Nein.
Doch.
Oh, ihr seid hier?
Jawohl, alle. Die ganze Gesellschaft sitzt.
Und ihr?
Ich bin unsichtbar.
Was?
Und dann erzählte Bilbo, wie es dazu gekommen war, und Thorin erklärte ihm die Umstände seiner Gefangenschaft. Er sei plötzlich...
Als wir in den Lichtkreis des Elbenfestes traten, war das, ja.
Sei er plötzlich umgefallen?
Wie ein verzauberter Stein.
Und dann habe er wohl alles das, was Bilbo ihm jetzt erzählt hätte, verschlafen. Dann waren die Waldelben gekommen, hätten ihn gebunden und fortgetragen. Der König der Elben, der alles habe wissen wollen, habe von ihm aber nicht den Grund ihres Marsches durch den Wald erfahren.
Habt ihr was gesagt?
Nein. Deshalb sitzen wir ja.
Oh, das ist gut.
Wie bitte?
Es ist gut, dass ihr geschwiegen habt. Jetzt ist es gut.
Ah.
Vorhin, bevor er kam, da war ich ganz elend. Und ich wollte dem König alles über den Drachen und unseren Schatz sagen. Aber jetzt, wir sagen nichts. Sagt das auch den anderen. Wir sagen nichts. Ihr habt meine Freunde aus den Fängen der Spinnen gerettet. Und wir sagen nichts. Nichts. Ehe nicht jede Hoffnung auf Flucht zunichte wird.
Ja, ja. Genau genommen hieß das, ehe der bemerkenswerte Mr. Unsichtbar Beutlin, von dem Thorin offenbar allmählich eine sehr hohe Meinung bekam, nicht aufgab, weil ihm nichts Gescheites mehr einfiel.
Ja, ja.
Alle Zwerge stimmten zu, als sie die Botschaft erhielten. Sie vertrauten Bilbo. Der war indessen in keiner Weise so hoffnungsvoll wie die Zwerge. Er saß und dachte.
Ein Ring, der unsichtbar macht, ist eine feine Sache. Doch nicht für 14 Leute.
Aber Bilbo machte eines Tages eine entscheidende Entdeckung. Die großen Tore waren nicht der einzige Eingang zu der Königshöhle. Unter den tiefsten Bezirken des Palastes strömte durch einen Tunnel ein Wasserlauf, der sich ein wenig weiter ostwärts mit dem Nachtwaldfluss vereinigte. Dieser unterirdische Fluss war von den königlichen Kellern durch eine Falltür zu erreichen. Bilbo erfuhr, als er die königlichen Diener belauschte, wie Wein und andere Güter die Flüsse herauf oder auch über Land zum Langen See kamen. Dort schien es noch eine Stadt der Menschen zu geben. Sie war auf Pfahlwerk draußen im Wasser erbaut, zum Schutz gegen Feinde aller Art und besonders gegen den Drachen im Berg. Von dieser Seestadt aus wurden die Fässer den Nachtwaldfluss heraufgebracht. Oft waren sie zu mächtigen Flößen zusammengebunden, die den Strom hinaufgerudert wurden. Die Elben wiederum warfen später die leeren Fässer einfach durch die Falltür. Dann öffneten sie dort, wo der Fluss den Palast verließ, ein Fallgatter und hinaus tanzten die Fässer auf dem Rücken des Flusses, bis die Strömung sie weit stromab zu jener Stelle trug, wo am Ostsaum des Nachtwaldes das Ufer scharf vorsprang. Dort wurden sie gesammelt, zusammengebunden und zurück zur Seestadt geflößt. Eine geraume Zeit saß Bilbo im Keller hinter einem der Fässer und überlegte. Schließlich sah er die Anfänge eines Planes vor sich.
Ein tollkühner Plan.
Das Abendessen war gerade den Gefangenen in die Zellen gebracht worden. Die Wachen entfernten sich, nahmen die Fackeln mit und ließen alles in tiefer Finsternis zurück. Dann hörte Bilbo, wie der Kellermeister dem Kommandanten der Wache einen guten Abend wünschte.
Und damit er besonders gut wird, kommst du jetzt mit und versuchst den neuen Wein, der gerade eingetroffen ist. Heute Nacht habe ich viel zu tun, denn ich muss den Keller von den leeren Fässern räumen. Doch damit das viel zu tun und leicht zu tun wird, wollen wir erst einmal einen kräftigen Zug nehmen.
Sehr gut. Ich werde gern mithalten und probieren, ob der Wein für das Fest heute Abend auch der richtige ist.
Als Bilbo das hörte, wurde er ganz aufgeregt.
Ach, du liebes Bisschen, mein Plan, ich kann ihn ausführen.
Er folgte den beiden Elben in den Keller und hatte ganz besonderes Glück, denn der Wein, den die beiden probierten, war in seiner Güte für ganz kleine Karaffen bestimmt und nicht für des Kellermeisters großen Krug. So fiel sehr bald erst dem einen, dann dem anderen der Kopf vornüber auf den Tisch. Und es dauerte nicht lange und der Wachkommandant hatte keine Schlüssel mehr. Bilbo trabte so schnell er konnte die Gänge zu den Zellen hinunter. Das Herz schlug ihm bis zum Hals, trotz des Ringes, denn er konnte nicht verhindern, dass die Schlüssel dann und wann aneinander schlugen. Zuerst schloss er Balins Tür auf.
Keine Zeit jetzt für Fragen und Erklärungen. Folgt mir nur.
Dann ging er weiter von Tür zu Tür, bis sein Gefolge auf 12 angewachsen war.
Donnerwetter, Gandalf sprach die Wahrheit wie gewöhnlich. Ihr seid ein prächtiger Meisterdieb, scheint mir, wenn's soweit ist. Wir sind euch ewig zu Dank verbunden, was auch immer noch geschehen wird.
Sie folgten dem Hobbit und krochen in die tiefsten Keller. Sie kamen auch an der Tür vorbei, hinter der der Wachhabende und der Kellermeister zu sehen waren. Balin wurde beauftragt, den Kommandanten der Wache und den Kellermeister im Auge zu behalten und sofort Warnungszeichen zu geben, wenn sie sich rührten. Die anderen schlichen in den benachbarten Keller mit den Falltüren. Da war wenig Zeit zu verlieren. Wie Bilbo wusste, würde es nicht lange dauern, bis einige Elben den Auftrag erhielten, hinunterzusteigen und dem Kellermeister zu helfen, die leeren Fässer durch die Türen in den Strom zu werfen. Die Fässer standen schon reihenweise in der Mitte und warteten bloß darauf, hinuntergestoßen zu werden. Bald hatten sie 13 beisammen, die geräumig genug für einen Zwerg waren. Nicht einen Augenblick zu früh war Bilbo mit dem Zwergenverpacken fertig geworden. Höchstens eine oder zwei Minuten, nachdem er Balins Deckel aufgesetzt hatte, war Fackelschein im Gang zu sehen. Einige der Elben hatten ein fröhliches Fest in der Halle verlassen und wollten so schnell es ging dorthin wieder zurückkehren. Sie fanden, albern wie sie nun mal waren, die beiden Schlafenden äußerst lustig, nahmen, um selbst ihre Fröhlichkeit über der Arbeit nicht zu verlieren, jeder einen kräftigen Schluck aus dem großen Krug des Kellermeisters, und das muss wohl dazu geführt haben, dass sie nicht merkten, wie schwer die leeren Fässer waren, die sie nun zur Falltür rollten und ins Wasser hinunterwarfen. Erst in diesem Augenblick bemerkte Bilbo den schwachen Punkt in seinem Plan. Er saß weder in einem Fass,
noch ist jemand da, der mich einpacken kann.
Es sah also ganz danach aus, als würde Bilbo diesmal seine Freunde verlieren.
Ja.
Während ihm dies durch den Kopf schoss, wurde das allerletzte Fass zu den Falltüren gerollt. Voll Verzweiflung und weil er einfach nicht wusste, was er tun sollte, klammerte er sich an dieses letzte Fass und wurde mit ihm über den Rand gestoßen. Bilbo klammerte sich wie eine Ratte ans Holz, nachdem er beim Aufschlag des Fasses erst einmal untergetaucht war. Seine Ohren waren voll Wasser, aber er konnte die Elben oben noch singen hören. Noch lange, während sie hinaustrieben unter den herabhängenden Ästen der Bäume. Sie trieben bis zu der Stelle, wo der Wald an beiden Seiten lichter wurde. Plötzlich wurde der dunkle Fluss mächtig und breit, denn er vereinigte sich mit dem Nachtwaldfluss, der rauschend herunter von den Haupttoren des königlichen Palastes kam. Die rauschenden Strudel des Nachtwaldflusses trieben die ganze Fassgesellschaft zum Nordufer, in das die Strömung im Lauf der Zeiten eine weite Bucht gefressen hatte. An den Ufern hielten mehrere Elben Ausguck. Sie starkten und flößten die Fässer in seichtem Wasser zusammen, und nachdem alle ordentlich gezählt waren, wurden sie zusammengebunden und mit langen Stangen abgestoßen. Als sie den Hauptstrom erreichten, eilten sie schneller und schneller dem See zu. Das Licht des Tages wurde heller und wärmer. Plötzlich trat die Klippe zurück. Das Ufer wurde flach. Die Baumzeilen endeten. Weit öffnete sich die Landschaft. Überall glänzten Wasserflächen. Einbrüche des Flusses in 100 Windungen, Sümpfe und Teiche mit unzähligen Inselchen. Aber mitten hindurch führte das starke, stetige Stromband. Und in der Ferne zeichnete sich das dunkle Haupt, in Wolkenfetzen gehüllt, der Berg ab. Nur dieser eine Berg erhob sich dort und blickte über die Moore hinweg zum Nachtwald herüber. Der einsame Berg. Bilbo hatte einen langen, abenteuerlichen Weg hinter sich, um ihn zu sehen.
Der einsame Berg. Aber der gefällt mir ganz so gar nicht.
Die Sonne war schon untergegangen, als der Nachtwaldfluss in den langen See einmündete. Nicht weit von der Mündung des Nachtwaldflusses aber lag die seltsame Stadt, von der Bilbo in den Kellern des Elbenkönigs hatte erzählen hören. Die Stadt war nicht am Ufer erbaut worden, obgleich dort ein paar Hütten und andere Gebäude lagen, sondern weit draußen auf dem See. Eine mächtige Holzbrücke schwang sich auf kräftigen Pfählen, die aus Baumstämmen gemacht waren, hinüber zu der hölzernen Stadt. Es war keine Elbenstadt, sondern eine, bewohnt von Menschen, die es wagten, unter dem Schatten des einsamen Berges, des Drachenberges, zu leben. Ihr Handel blühte noch immer, aber in den großen Tagen der Vergangenheit, als die Stadt Dahl im Norden noch reich und glücklich lebte, war auch die Seestadt wohlhabend und mächtig gewesen. Ganze Schiffsflotten hatten die Gewässer bevölkert, Schiffe voll Gold und Schiffe mit Bewaffneten, es hatte Kriege gegeben und Taten, die heute nur noch Legende waren. Aber die Menschen erinnerten sich kaum daran, obgleich der eine oder andere noch immer die Lieder von den Zwergenkönigen des Gebirges sang, von Troer und von Trein aus dem Geschlecht der Durin, vom Einbrechen des Drachen und dem Fall der Fürsten von Dahl. Einige sangen auch davon, dass Troer und Trein zurückkehren und schieres Gold durch das Bergtor am Nordende des Sees fließen würde, ja, dass das ganze Land aufs Neue von Lachen und Singen erklingen sollte. Aber diese erbaulichen Geschichten änderten nicht viel an ihrer täglichen Geschäftigkeit. Kaum war das Fässerfloß in Sicht gekommen, da ruderten auch schon Boote aus dem Pfahlgewirr der Stadt heraus, und bald war das Floß aus dem Strom des Nachtwaldflusses herausgeholt und um die hohe Felsenflanke in die kleine Bucht der Seestadt bugsiert. Dort wurde es, nicht weit vom Kopf der großen Brücke, vertäut. Dann ließ man die Fässer, wo sie lagen, denn die Elben, als auch die Menschen, gingen zur Seestadt hinüber. Drüben feierten sie ein großes Fest. Als die Schatten der Nacht herabgesunken waren, löste Bilbo ein schweres Fass aus dem Floß, stieß es zur Küste und öffnete es. Heraus kroch ein unglückseliger Zwerg. Nasses Stroh hing in seinem zerzausten Bart. Er war so wund und steif, so zerschlagen und zerschunden, dass er sich kaum auf den Füßen halten und die letzten Schritte durch das seichte Wasser tun konnte. Er legte sich auf den Strand nieder. Er hatte einen wilden, ausgehungerten Blick wie ein Hund, der angekettet eine ganze Woche in seiner Hütte vergessen wurde. Es war Thorin.
Oh nein, oh nein, oh nein.
Aber das war nur an seiner Goldkette zu erraten und an der Farbe seiner jetzt sehr schmutzigen und zerlumpten himmelblauen Kapuze mit der fleckigen Silberquaste.
Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Seid ihr lebendig oder tot? Sitzt ihr noch in Gefangenschaft oder seid ihr frei? Wenn ihr etwas zu essen haben und dieses alberne Abenteuer noch weiter fortsetzen wollt, schließlich ist es euer Abenteuer und nicht das meinige, so tätet ihr besser, mit den Armen zu schlagen, die Beine zu massieren und mir zu helfen, die anderen herauszuholen, solange die Gelegenheit doch günstig ist.
Thorin sah natürlich ein, dass dies richtig war, und nach einigem weiteren Stöhnen stand er auf und half dem Hobbit, so gut er es konnte. Es war eine schwierige, scheußliche Aufgabe, im Finstern im kalten Wasser herumzupatschen und die richtigen Fässer herauszufischen. Mit Abklopfen und Rufen wurden lediglich 6 Zwerge entdeckt, die imstande waren zu antworten. Sie waren so zerschunden, durchgeschüttelt und klamm, dass sie ihre Befreiung in keiner Weise richtig schätzen oder gar Dankbarkeit empfinden konnten.
Ich hoffe bloß, dass ich nie wieder Äpfel riechen muss. Mein Fass war eine Apfeltonne, dauernd Äpfel zu riechen,
meinte Philly.
Wenn man sich kaum rühren kann und kalt und krank vor Hunger ist, das macht einen irre. Ich könnte jetzt stundenlang essen, aber bloß keine Äpfel.
Mit der willigen Hilfe von Kili und Pfili, den beiden jüngsten Zwergen, entdeckten Thorin und Bilbo auch noch die fehlenden Gefährten und holten sie heraus. Dori, Nori, Ori, Oin und Gloin waren halb ersäuft und gaben kaum noch Lebenszeichen von sich. Sie mussten einzeln fortgetragen und hilflos auf den Strand gelegt werden.
Gut, das wäre geschafft. Und ich meine, wir sollten nun unserem guten Stern und Mr. Beutlin danken. Ich bin sicher, dass er ein Recht darauf hat, dies von uns zu erwarten. Obgleich ich wünschte, er hätte die Reise ein wenig angenehmer in die Wege geleitet. Wie dem auch sei, immer noch mehr zu euren Diensten, Mr. Beutlin. Kein Zweifel, wir werden ausgesprochen dankbar sein, wenn wir etwas gegessen und uns wieder ein wenig erholt haben. Inzwischen, was ist das Nächste?
Die Seestadt. Was denn sonst?
Nichts anderes lag natürlich näher. Thorin, Fili, Kili und der Hobbit verließen also die Gesellschaft und gingen am Ufer entlang über die Brücke durch das Stadttor zum Marktplatz. Aus einer großen Halle schimmerten zahlreiche Lichter. Sie schritten durch die Tore, standen plötzlich zwinkernd im Licht und sahen viel Volk an langen Tischen sitzen.
Ich bin Thorin, Sohn von Trein, Sohn von Troa, König unter dem Berg. Ich kehre zurück,
schrie Thorin, ehe der Hauptmann nur den Mund aufmachen konnte. Alles sprang auf. Der Meister der Stadt erhob sich von seinem hohen Stuhl. Aber keiner war so überrascht wie die Flößer aus dem Elbenreich, die am unteren Ende der Halle saßen. Sie stürzten zum Tisch des Meisters.
Das sind Gefangene unseres Königs, die entkommen sind. Herumstreuchende Zwerge, die keine Auskunft über sich selbst geben konnten. Sie schlichen durch die Wälder und belästigten unser Volk. Ist das wahr? Oder?
Fragte der Meister. Tatsächlich hielt er das für viel wahrscheinlicher als die Rückkehr des Königs unter dem Berg, wenn eine solche Person überhaupt je gelebt hatte.
Es ist wahr, dass der Elbenkönig uns ungerechtfertigt den Weg verlegte und uns ohne Grund ins Gefängnis warf, als wir in unser eigenes Land zurückkehrten. Aber weder Schloss noch Riegel können unsere Heimkehr verhindern, wie es aus alten Zeiten prophezeit ist. Und diese Stadt liegt auch nicht im Reich der Waldelben. Ich spreche zum Meister der Stadt der Menschen vom See und nicht zu den Flößern des Elbenkönigs.
Da zögerte der Meister und blickte von einem zum anderen. Der Elbenkönig war sehr mächtig in diesen Gegenden und der Meister der Stadt wünschte keine Feindschaft mit ihm. Auch hielt er nicht viel von alten Liedern. Ihm stand der Sinn nach Handel und Zoll, Frachten und Gold. Und all dem verdankte er Ansehen und Stellung. Andere jedoch hatten eine andere Meinung und bald wurde die Angelegenheit ohne ihn geregelt. Wie Feuer verbreitete sich die Neuigkeit vom Hallentor durch die Stadt. Gedränge und Gerenne herrschte auf den Quais. Das Volk jubelte drinnen und draußen. Einige Leute fingen an, Strophen alter Lieder zu singen, die von der Rückkehr des Königs unter dem Berg handelten. Dass es Troas Enkel und nicht Troa selbst war, der zurückkehrte, störte sie nicht im geringsten. Andere fielen ein und der Gesang hallte laut und gewaltig über den See. Tja, da konnte auch der Meister gar nicht mehr anders. Er ließ Thorin auf seinem eigenen hohen Stuhl sitzen und gab Kili und Fili neben ihm Ehrenplätze. Selbst Bilbo erhielt einen Sitz an der Ehrentafel. In dem großen Durcheinander erwartete man von ihm nicht einmal eine Erklärung, was er mit der ganzen Geschichte zu schaffen habe. Denn in den Liedern war schließlich in gar keiner Weise von ihm die Rede. Nicht lange und unter erstaunlichen Begeisterungsszenen wurden auch die anderen Zwerge in die Stadt gebracht. Sie wurden verbunden und gefüttert, wurden in die Häuser aufgenommen und verhätschelt und das auf die allerentzückendste und zufriedenstellendste Weise. Thorin und seinen Gefährten überließ man ein großes Haus, gab ihnen Boote und Ruderer dazu. Die Volksmenge saß draußen und sang den ganzen Tag, falls sie nicht gerade Hurra rief, wenn einer der Zwerge seine Nase zeigte. Einige der Lieder waren alt, aber einige waren auch neuesten Ursprungs und sprachen zuversichtlich von dem plötzlichen Tod des Drachen und ganzen Schiffslasten reicher Geschenke, die den Fluss hinab zur Seestadt kommen sollten. Urheber war der Meister selber. Doch diese Lieder gefielen den Zwergen nicht besonders. Sonst hatte man sie in jeder Weise zufriedengestellt. Rasch waren sie wieder wohlgenährt und kräftig geworden. Thorin sah aus, als ob sein Königreich bereits zurückerobert und Smaug in hübsche kleine Schnitzel zerhackt worden wäre. Und dann wurden die Gefühle der Zwerge gegenüber Bilbo Beutlin von Tag zu Tag warmherziger. Es wurde nicht mehr gestöhnt und gemurrt. Die Zwerge tranken auf seine Gesundheit, sie klopften ihm auf den Rücken und machten allerhand Theater mit ihm. Bilbo indessen blieb es gleich, denn er fühlte sich nicht in gehobener Stimmung. Er hatte weder den Anblick des Berges vergessen, noch den Gedanken an den Drachen. Und außerdem war er schwer erkältet. 3 Tage lang nieste und hustete er. Er konnte überhaupt nicht vor die Tür gehen. Und selbst später noch waren seine Ansprachen bei Festlichkeiten beschränkt auf ein...
Herzlichen Dank, mein Herr.
Als 2 Wochen vergangen waren, begann Thorin an den Aufbruch zu denken. Da in der Stadt noch immer helle Begeisterung herrschte, war die Zeit günstig, Hilfe zu erhalten. Es wäre nicht gut gewesen, länger zu warten. So sprach er mit dem Meister und den Stadtvätern und sagte, dass er und seine Gefährten aufbrechen und zum Berg weiterziehen müssten. Zum ersten Mal war der Meister wirklich überrascht und sogar ein wenig beunruhigt. Nie hatte er es für möglich gehalten, dass die Zwerge sich wirklich dem Drachen Smaug nähern würden. Er hatte vielmehr geglaubt, es seien Betrüger, die früher oder später entlarvt würden, aber er hatte sich geirrt. Und so verließen eines Tages, obgleich es schon tief im Herbst war, die Winde kalt wehten und überall die Blätter fielen, 3 große Boote die Seestadt. Sie führten Ruderer, Zwerge, Mr. Beutlin und viel Verpflegung an Bord. Pferde und Ponys waren auf Umwegen vorausgeschickt worden, um sie an ihrem Landeplatz zu erwarten. Meister und Magistrat sagten ihnen auf den breiten Stufen der Stadthalle, die hinunter bis zum See führten, Lebewohl. Auf den Kais und aus den Fenstern sang überall das Volk. Die weißen Ruder tauchten ins aufspritzende Wasser und fort zogen sie nordwärts den See hinauf. Der letzte Abschnitt ihrer langen Reise brach an. Es war eine mühsame Reise und eine schweigsame und verstohlene dazu. Da klang kein Lied, kein Lachen, kein Harfenspiel. Und Stolze und Hoffnung, die sich beim Singen der alten Lieder in ihren Herzen geregt hatten, erstarben langsam. Sie wussten, dass sie nun zum Ende ihrer Reise kamen und dass es ein schreckliches Ende sein konnte. Das Land um sie wurde öde und wüst, obgleich es einmal, wie Thorin ihnen erzählte, grün und freundlich gewesen war. Es gab nur wenig Gras, und es dauerte nicht lang, da fanden sie weder Baum noch Strauch. Einzig zerborstene und verkohlte Stümpfe erinnerten an sie. Sie waren in den Verwüstungen des Drachen angelangt. Und das Jahr neigte sich dem Ende zu. Ehe sie damit begannen, die westlichen Ausläufer des Berges nach der Geheimtür abzusuchen, an der alle ihre Hoffnungen hingen, sandte Thorin Späher aus. Sie sollten Kunde über das Gebiet südlich der Vordertür einholen. Er wählte zu diesem Vorhaben Balin, Fili und Kili aus. Bilbo begleitete sie. Hinter einem Fels verborgen, spähten sie hinüber und konnten den düsteren Höhlenrachen, die Vordertür, in einer großen Klippenwand zwischen den bizarren Felsen des Berges erblicken. Daraus hervor rauschte das eilige Wasser. Dampf und dunkler Rauch wölkten über ihm aus der Tiefe. Nichts rührte sich, nur Qualm und Wasser und hin und wieder eine schwarze, verdächtige Krähe, die über die Ödnis hinwegruderte.
Lasst uns umkehren. Wir können hier nichts Gutes ausrichten. Und ich mag diese schwarzen Vögel nicht, die wie Speer des Bösen aussehen.
Der Drache lebt. Und er haust in den Hallen unter dem Berg. Jedenfalls schließe ich das aus dem Rauch.
Das beweist noch nichts. Obgleich auch ich meine, dass ihr recht habt. Aber Smaug kann auch für eine Weile ausgeflogen sein. Oder draußen auf dem Berg liegen und Wache halten. Dann würden, glaube ich, noch immer Rauch und Qualm aus dem Tor dringen.
denn die Hallen innen müssen bis oben hin von seinem widerlichen Dunst voll sein.
Mit solch düsteren Gedanken und zu Häupten das raue Krähengeschrei suchten sie ihren mühsamen Weg zurück ins Lager. Keiner besaß mehr einen Funken Unternehmungsgeist. Das heißt, so merkwürdig es klingen mag, Mr. Beutlin hatte immer noch ein bisschen mehr davon als die anderen. Oft lieh er sich Thorins Karte, starrte sie lange an und grübelte über die Runen und die Botschaft der Mondschrift, die Elrond gelesen hatte. Er war es auch, der die Zwerge dazu bewegte, endlich die gefährliche Suche nach der geheimen Tür in den Westhängen zu beginnen. Wenn die Karte richtig war, musste irgendwo hoch über den Klippen am Kopf des Tals die verborgene Tür sein. Aber Tag um Tag kamen sie, ohne eine Spur gefunden zu haben, in das Lager zurück. Ganz unerwartet fanden sie, was sie suchten.